Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Live-Trumpet World. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Einige unserer Software hat sich heute Morgen entschieden, verrückt zu spielen, aber wir sollten jetzt live zu Ihnen kommen auf Rumble, auf YouTube und auf Twitter. Wir können diese Live-Show nutzen, um ein wenig zu diskutieren. Was wir heute tun werden, ist, den Stand der Dinge bei den Wahlen zu besprechen. Als wir zum ersten Mal darüber sprachen, dies zu tun, sagten mir viele Leute, dass es um diese Zeit in den USA nichts mehr zu besprechen gäbe. Wir werden noch nicht einmal eines unserer Ergebnisse kennen. Doch einige sagten, es könne Wochen dauern, bis wir wissen, wer gewonnen hat. Das ist absolut nicht wahr. Wir haben einige ziemlich klare Ergebnisse. Wir werden darüber sprechen. Und wenn man bedenkt, wie spät es jetzt in den Vereinigten Staaten ist, muss man schon ein sehr engagierter US-Politikbeobachter sein, um das zu verfolgen. Ich denke, viele sind aufgeblieben, um zu sehen, wer gewinnt. Und jetzt, da es ziemlich klar ist, sind sie vielleicht schon ins Bett gegangen. Diejenigen, die sich uns anschließen, sind wahrscheinlich in Großbritannien oder in Europa. Wir werden also über die weltweite Reaktion auf die Wahl von Donald Trump sprechen, die internationale Reaktion hier. Bei mir im Studio ist Josue Michels. Aber zuerst haben wir eine kleine Eröffnungsmontage für Sie, um Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten und die Art und Weise zu geben, wie die Linke über Nacht reagiert hat.
Leute, diese Wahl wird eine knappe Abstimmung für Kamala Harris und Tim Walz.
Es war ein seltsamer und in vielerlei Hinsicht beispielloser Wahlkampf. Aber heute werden die amerikanischen Wähler entscheiden, ob die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris oder der republikanische ehemalige Präsident Donald Trump.
Wenn Kamala Harris in Pennsylvania gewinnt, was bedeutet das für ihre Chancen, die Präsidentschaft zu gewinnen?
Ja, unsere Partner bei 5.38 Uhr sagen, dass die Chancen etwa 50-50 stehen. Aber wenn Pennsylvania an Kamala Harris geht, sehen Sie, was mit den Zahlen passiert. Plötzlich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnt, auf fast 85%.
Wir gehen jetzt davon aus, dass Donald J. Trump den Bundesstaat Pennsylvania gewinnen wird.
Es ist der beste Arbeitsmarkt in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Inflation ist wieder da, wo sie war, nicht nur kurz vor Covid, sondern bevor Donald Trump das Amt verließ.
Die Ironie dabei ist natürlich, dass niemand Donald Trump als Präsident haben wollte. Niemand will mehr, dass Donald Trump Präsident wird, mehr als Benjamin Netanyahu.
Der Fox News Decision Desk kann nun offiziell prognostizieren, dass Donald Trump der 47. Präsident der Vereinigten Staaten werden wird.
Und Anderson, es ist schwer, an ein politisches Comeback zu denken. Ich bin versucht, Richard Nixon zu sagen, aber das reicht wirklich nicht an das heran, was Donald Trump erreicht hat. Lassen Sie uns ehrlich sein, okay?
Lassen Sie uns ganz offen darüber reden. In diesem Wahlkampf wurde an den Rassismus appelliert. Und es gibt rassistische Vorurteile in diesem Land. Und es gibt Sexismus in diesem Land.
Ehrlich gesagt, war dies meiner Meinung nach die größte politische Bewegung aller Zeiten. So etwas hat es in diesem Land und vielleicht darüber hinaus noch nie gegeben. Und jetzt wird sie eine neue Ebene der Bedeutung erreichen, denn wir werden unserem Land helfen zu heilen. Wir werden unserem Land helfen, sich zu heilen. Wir haben ein Land, das Hilfe braucht und es braucht sehr dringend Hilfe. Wir werden unsere Grenzen in Ordnung bringen. Wir werden alles in unserem Land in Ordnung bringen. Wir haben heute Abend aus einem bestimmten Grund Geschichte geschrieben. Und der Grund wird genau das sein.
Nun, Sie haben das Update, dass wir Geschichte schreiben. Ich stelle gerade fest, dass unser Livestream nicht funktioniert oder unsere Kommentare funktionieren nicht auf dem YouTube-Stream. Aber zunächst sollten wir ein wenig über die Ergebnisse sprechen. Es sieht also nach einem absolut klaren Sieg für die Republikaner aus. Donald Trump hat die Präsidentschaft gewonnen, das ist meines Erachtens mehr als deutlich. Ich bin die ganze Nacht über immer wieder aufgewacht und habe mir die verschiedenen Ergebnisse angesehen. Und ich dachte mir, okay, wir wissen nicht viel. Dann wachte ich auf und dachte, er hat sehr wahrscheinlich gewonnen. Er hat sehr wahrscheinlich gewonnen. Und dann, zumindest in den frühen Morgenstunden, dachte ich, ja, er hat absolut gewonnen. Er sieht aus, als hätte er gewonnen. Die Präsidentschaft hat er gewonnen. Er hat alle 7 umkämpften Staaten gewonnen. Und nicht nur das. Es sieht auch so aus, als ob er zum ersten Mal seit etwa 20 Jahren die Mehrheit der Wählerstimmen gewinnen wird. Nicht nur das. Es sieht auch so aus, als würde er das Repräsentantenhaus gewinnen. Es sieht also so aus, als würde er in allen Bereichen alles mitnehmen. Also wirklich ziemlich dramatisch. Ich möchte ein paar Karten und andere Dinge vorbereiten. Wir werden einfach reden. Wir werden Ihnen das zeigen. Aber bevor wir das tun, könnten Sie uns vielleicht, Joshua, ein wenig über die Reaktionen aus Europa erzählen. Ich weiß, dass es in den Monaten vor der Wahl so aussah, als sei jeder in Europa davon überzeugt gewesen. Es war klar, dass es nicht geschlossen werden würde. Das war Harris' Sieg. Es schien den Leuten nicht einmal in den Sinn zu kommen, dass Donald Trump aus europäischer Sicht gewinnen könnte, und das begann sich zu ändern. In den letzten 2-3 Tagen gab es ein paar Stimmen. Sie sagten, dass es vielleicht nicht so läuft, wie sie es erwarten. Jetzt sieht es so aus. Nun, jetzt wissen wir, wie Europa auf diese Nachricht reagiert hat.
Ja, wenn man sich erinnert, sogar vor einem Jahr war es noch nicht mal sicher, dass Donald Trump der Kandidat der Republikaner sein würde. Und dann im Januar sah es so aus, dass er viel mehr Unterstützung hatte, als man dachte, und es erschien erst unerklärlich. Ein Zitat hier von gestern, das ist von dem Spiegel-Magazin. Spiegel hat Donald Trump sehr kritisiert. Dutzende Male als das Titelbild auf ihren Magazinen. Und gestern schrieben sie, nach seiner Niederlage 2020 habe ich gedacht, es wäre das Ende des Trumpismus, weil Donald Trump unmöglich ein Comeback gelingen werde und es ohne Trump keinen Trumpismus geben könne. Und dann erklärte er in diesem Artikel, dass es unerklärlich ist, dass 50% von Amerika noch von Donald Trump stimmen würden. Dann sagt er, dass wenigstens die 2% der sogenannten klugen Republikaner sollten doch sich von Trump abspalten. Und ohne diese 2% kann er nicht gewinnen. Ich habe in Amerika selbst gewohnt. Und dieser Hass ist unerklärlich. Ich habe in Amerika gelebt, während Joe Biden im Weißen Haus war und auch während Donald Trump im Weißen Haus war. Und man merkt den Unterschied im Geldbeutel. Man merkt den Unterschied an der Tankstelle. Und das ist der Grund für die meisten Menschen, für Donald Trump zu stimmen. Aber das merkt man nicht in den deutschen Nachrichten. Er wird Rassist genannt, sein Charakter ist schrecklich und man kann nicht für ihn wählen. Und ich mag auch dieses Zitat hier von Bild. Sie sind mehr konservativ, aber sie haben auch nicht Trump gerne. Und sie sagen, glaubt man Experten und Politikern, in manchen deutschen Talkshows, geht die Welt unter, sollte Trump heute die US-Wahl gegen Kamala Harris gewinnen. Nun wurde Trump gewählt und wir wissen, die Welt ist nicht untergegangen. Weiter im Zitat. Solche Horrorprognosen sind, wie die politischen Bilanzen seiner ersten Amtszeit gezeigt hat, völlig überzogen. Wir hatten ihn bereits 4 Jahre im Amt gehabt. Also wissen das bereits die Amerikaner und wir wissen, dass die Welt nicht enden wird. Aber der Artikel sagt dann, aber es gibt etwas, das geschehen könnte. Wenn Donald Trump verliert, dann werden seine Unterstützer auf die Straßen gehen und das wird ernsthafte Probleme bringen. Sie sagen also auch, dass Donald Trump eine Bedrohung für die Welt ist. Aber sie sagen auch, es könnte eine Möglichkeit für Europa sein. Es bringt Europa zusammen. Wir müssen mehr Dinge unabhängig tun. Und viele in Europa möchten das tun. Donald Trump könnte das verursachen.
Nun, ich denke, ich möchte gleich auf die europäische Reaktion eingehen und darauf, wie das Europa verändern könnte. Aber während Sie uns diese Einführung gegeben haben, ich habe ein paar Grafiken aus dem Entscheidungstisch geholt. Nur um denjenigen unter Ihnen, die live dabei sind, ein Gefühl für den Stand der Dinge zu geben. Und ich glaube, Josue, ich bin mir nicht sicher, ob Sie Ihr Mikrofon tragen, also könnten Sie sicherstellen, dass Sie es haben. Aber die Ergebnisse scheinen wichtig zu sein. Hier, dies ist. Wie Sie sehen können, sind dies die Staaten, die zumindest von diesem Entscheidungsschalter aufgerufen wurden. Es sind noch ein paar im Spiel, ich glaube Michigan. Und was ist das? Ist das da unten Arizona? Da sind Sie sich vielleicht nicht sicher. Aber da ist es. Da ist es, glaube ich. Mal sehen, ob ich nach unten scrollen kann, dann können Sie sehen, dass Sie sagen, dass er hundertprozentig gewonnen hat. Es gab noch eine andere Grafik. Vielleicht finde ich die später wieder. Der Telegraph hatte eine gute Grafik. Das war nur ein Beispiel. Das sind die 7 Swing States, die wir gerade beobachten. Und sie sind alle für Trump ausgegangen. Oder sie tendieren zu Donald Trump. Wenn wir einen Blick auf das Rennen um den Senat werfen, Sie sagen, es sei hundertprozentig. Das ist sicher. Wir kennen das genaue Ergebnis nicht. Aber die Republikaner haben mindestens 51 Sitze im Senat. Also wieder ein Sieg im Senat für die Republikaner. Und Sie sehen hier den aktuellen Stand der Dinge. Im Repräsentantenhaus herrscht, glaube ich, die größte Unsicherheit. Sie können sehen, wie die Hochrechnungen im Laufe der Nacht auf und ab gingen. Sie sagten, okay, es wird wahrscheinlich republikanisch. Eine Zeit lang hieß es, es werde wahrscheinlich ein Demokrat. Jetzt sind sie wieder bei den Republikanern angelangt. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier im Laufe des Tages einige Updates erhalten werden. Sie sehen, dass die Republikaner in Führung liegen, aber in vielen dieser Schlüsselstaaten ist die Auszählung noch nicht abgeschlossen. Ich denke, es gibt ein paar wichtige Punkte, die ich heute Abend beobachtet habe. Einer davon ist ein Artikel des Chefredakteurs der Posaune, Gerald Flurry, in dem er schreibt: Amerikas oberster Gerichtshof hat die biblische Prophezeiung erfüllt. Das hat er also im Sommer geschrieben. Und er sprach über eine bestimmte Stelle in der Bibel. Und er sagte: Die Macht dieses Mannes, Barack Obamas, schwindet vor unseren Augen. Und ich denke, das ist ein großer Teil dessen, was wir über Nacht gesehen haben, denn ich habe hier ein paar Tweets darüber, um sie Ihnen zu zeigen. Ich glaube, dieser Tweet ist von Barack Obama. Er ist mir am meisten aufgefallen ist. Wenn wir das auf den Bildschirm bringen, könnten wir ihn sehen. Wenn ich meine Maus wiederfinde, kann ich das Bild ein wenig vergrößern, damit Sie es sehen können. Er sagt, rufen Sie diese Wahlen nicht zu früh aus. Wir brauchen Zeit. Sie wissen, dass die Auszählung der Stimmzettel mehrere Tage gedauert hat. Es ist sehr wahrscheinlich. Wir werden das Ergebnis auch heute Abend nicht erfahren. Ich meine, das Ergebnis war völlig falsch. Aber er hat auf Zeit gespielt und Sie wissen, dass es nicht geklappt hat. Es hat nicht geklappt. Hatten Sie einen Plan, wie sich die Dinge im Laufe der Zeit ändern sollten? Ich weiß es nicht, aber... Aber sicher haben Sie das. Ja. Es scheint, als hätte er nicht mit einem derartigen Ergebnis gerechnet. Und wie ich schon sagte, vielleicht sogar die Volksabstimmung. Und das haben wir. Wir haben bereits alles. Und ich denke, wenn Sie sich diesen Tweet ansehen, können Sie sehen, dass Barack Obamas Macht vor unseren Augen schwindet. So ist es. Genau das ist es. 2001. Was wir aus diesem Tweet mitnehmen können, ist, denke ich, eine weitere wichtige Erkenntnis aus der Sicht der USA. Aber lassen Sie uns darüber reden. Lassen Sie uns mit Joshua über Europa sprechen. Ein bisschen, denke ich, bevor wir dazu kommen. Anscheinend hat George mir gerade eine Nachricht geschickt, dass unser Live-Chat auf YouTube zu sehen ist. Ich weiß nicht, ich bin vorhin in die Einstellungen gegangen und habe ihn aktiviert, aber ich glaube, er muss für den Anfang da sein. Wenn wir das also später machen, werde ich dafür sorgen, dass ich eine Steckverbindung habe, damit ich nicht darauf warten muss, dass eine ziemlich langsame WLAN-Verbindung geladen wird. Und ich denke, dies ist eine Gelegenheit für uns, unseren europäischen Zuschauern und unseren amerikanischen Zuschauern etwas zu erklären. Denn ich denke, es gibt zwei sehr eng miteinander verbundene Fragen von Amerikanern. Sie werden sich fragen, warum die Europäer Donald Trump so sehr hassen, warum wählen die Amerikaner ihn immer wieder? Und ich denke, wir können beide Fragen gleichzeitig beantworten. Als Donald Trump das letzte Mal im Amt war, hat jemand die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland ausgewertet. Und sie war zu 96% negativ. Ich weiß, dass sie Schlange gestanden haben. Ich weiß nicht, ob George, wenn sie sie wieder haben, da einige unserer Computer heute Morgen nicht ganz so funktionieren, wie wir es erwartet haben, eine Montage oder ein Bild von einigen der verschiedenen Spiegeltitelseiten hat, auf denen Donald Trump als Hitler, Donald Trump als KKK-Führer wie Donald Trump, der die Welt in die Luft jagt, zu sehen war. Wenn es einen Bösewicht gibt, haben sie das getan. Und ich glaube, sie wissen, dass ich heute Abend oder gestern Abend einen Clip von Joy Reid gesehen habe, in dem sie sagte, Florida sei ein rechtsextremer Staat. Da haben wir's. Das ist die Art von Dingen, die sie die ganze Zeit vom Spiegel bekommen. Sie bekommen also das Gleiche zu hören. Sie bekommen das Gleiche von CNN. Sie bekommen das Gleiche von MSNBC. Aber ich glaube, für die Amerikaner gibt es einen entscheidenden Unterschied. Joy Reid hat zum Beispiel gestern Abend auf MSNBC gesagt, Florida sei ein rechtsextremer faschistischer Staat. Wenn Sie in Amerika sind, dann sagen Sie, ich lebe in Florida oder meine Tante lebt in Florida. Ich war in Florida, weil es so heiß war. Es ist kein rechtsextremer faschistischer Staat. Meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass das völliger Unsinn ist. Weil ich hier lebe, weiß ich, wie es ist, ich bin dort gewesen. Wenn Sie in Deutschland leben und diese 96% bekommen, dann haben Sie das nicht. Man sagt, Florida sei ein rechtsextremer faschistischer Staat. Und Sie sagen, oh wow, das habe ich nicht gewusst. Und wissen Sie, ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum es diese massive Diskrepanz gibt. Sie haben Verwandte in Deutschland, Sie reisen sogar öfter dorthin. Ist das die Art von wie? Glauben die Menschen dieses Zeug wirklich? Das bekommen Sie von den Medien dort drüben.
Ja, das scheint wichtig zu sein. Ja, es gibt einige, die das tun. Ich erinnere mich noch, wenn ich während der Trump-Jahre durch Deutschland gereist bin, jemand fragte mich, warum bringst du diesen Menschen nicht um, diesen Präsidenten um?
Sie fragten, warum bringen Sie Donald Trump nicht um?
Ja, sie fragten mich, warum bringst du ihn nicht um? Und die Sprache führt zur Handlung, das sehen wir. Die Medien sind voller Hass. Und viele dieser Dinge sind die Hitler-Vergleiche. Deutschland hat eine Geschichte, wo sie einen Hitler hatten. Und sie sagen, die Medien sagen, dass Donald Trump Hitler ist. Und dass er die Freiheit zerstört, Demokratie zerstört. Und dass er Freund mit Diktatoren ist, die Deutschlandsfeinde sind. Und wie sie bereits gesagt haben, die Amerikaner in Amerika, wie in Florida, sehen, was Donald Trump tut im Inland. Sie sehen die Wirtschaft. Sie sehen, dass er nicht gegen Schwarze oder Hispanische diskriminiert. Er gibt ihnen alle Arbeit und sie haben so Wohlstand. Er macht keinen Unterschied, wenn man arbeitet, dann wird man bezahlt. Aber in Deutschland erfährt man nicht diese Vorteile. Und Amerika als erster Stelle bedeutet, dass Deutschland das Richtige tut in einer Handelsbeziehung. Wir können später darüber sprechen und darum fürchten sie sich. Und das bringt wirklich das voran. Sie fürchten, dass sie selbst Arbeitsstellen verlieren werden, dass Amerika Arbeitsstellen wieder gewinnen kann. Sie fürchten also die wirtschaftlichen Folgen davon. Eine andere Sache ist das Militär. Deutschland hat sich auf Amerika militärisch verlassen. Und nun haben sie Angst vor Putin. Und sie sagen nun, Donald Trump ist Freund mit Putin. Das bedeutet schlechte Dinge für uns. Sie werden nun auf uns beide kommen. Das wird schrecklich für uns sein. Das meiste, was sie sagen, ist völlig Fantasie. Aber einige Dinge, wo es vielleicht einen Deal mit Putin geben könnte. Nun, Trump war ziemlich stark gegen Putin gewesen. In einigen Fällen, wie die Sanktionen auf Nord Stream 2. Es hat viele Deutsche verärgert. Andere Deutsche sagten, die Pipeline war ziemlich schlimm. Also haben wir zwei Seiten hier. Aber eine Sache, dass sich etwas verändert hat, war, dass Elon Musk Twitter gekauft hat und zu X verändert hat. Und die Zensur hat etwas aufgehört. Was ein anderer Grund war, warum so viele Deutsche Hass auf Trump haben, weil so viel zensiert wurde. Von den Medien, aber auch den sozialen Medien. Zensur ist also auch ein großer Grund gewesen.
Was die Auswirkungen auf Europa betrifft, so kann man sagen, die Indoktrination spielt eine große Rolle. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass Ihre eigenen Verwandten so denken. Die Indoktrination hat Einfluss darauf, wie Europa darauf reagiert. Es wird Leute in Deutschland geben, die so reagieren werden, als ob Amerika gerade Hitler gewählt hat. Und ich denke, einige Leute würden sagen, ich denke, er ist schlecht, aber vielleicht nicht auf derselben Ebene wie Hitler. Aber er liegt irgendwo in diesem Spektrum. Glauben die Leute in Europa wirklich, dass er so schlimm ist wie Hitler?
Ich hörte einige meiner Verwandten sagen, dass Elon Musk ist Hitler. Und sie scheinen es zu glauben. Es gibt kein Zeichen, dass es eine Massentötung gibt. Ich glaube nicht, dass sie erwarten, dass er das Gleiche tun wird, aber sie sagen wohl, das ist die gleiche Gesinneshaltung, obwohl es nicht die gleiche Handlung ist.
Sie glauben also vielleicht sogar noch mehr, als mir bewusst war, dass dieser Mann Hitler ist. Und ich meine, Ihre Medien haben Sie angelogen. Sie werden sich an diese Geschichte erinnern, an diesen Pulitzer-Preisträger. Er arbeitete für den Spiegel. Ich glaube, er hat auch schon für CNN gearbeitet, oder? Es gab diesen ganzen Skandal, bei dem er diese große Serie von Artikeln für den Spiegel schrieb. Und der Spiegel, das ist Europas größtes Nachrichtenmagazin. Das ist keine kleine Publikation. Und es ging um eine ganze Reihe von Artikeln, in denen er durch den mittleren Westen und Amerika reiste und diese kleinen Städte besuchte und einfach zu den Deutschen fuhr. So sehen diese Kleinstädte aus. Und er hat sich das alles komplett ausgedacht. Und es war völlig lächerlich, wie ich finde. Ich erinnere mich unter anderem daran, dass er sagte, dass der Film American Shooter, glaube ich, das einzige war, was sie im Kino in Wiederholung spielten. Es war wie jedes der schlimmsten europäischen Stereotypen über Amerikaner. Er hat es einfach so geschrieben, als wäre es eine Tatsache. Und das wurde im Spiegel veröffentlicht. Es ist ja nicht so, dass es nur in Deutschland verlogene Medien gibt. Es gibt sie auch in den USA. Der Unterschied ist in den USA. Sie haben die Möglichkeit, die Realität zu erfahren. Aber sie wissen ja, wie das ist. Sie bekommen eine Lüge, aber es gibt eine Menge Leute, die nie etwas davon erfahren. Und die Lüge bleibt bestehen und die Korrektur wird nie durchgeführt. Das ist also der Grund für die Reaktion. Ich habe, wenn wir es auf den Computer laden wollen. Hier ist die Reaktion von einigen europäischen Persönlichkeiten auf was in Amerika vor sich geht. Wenn Sie glauben, dass Donald Trump Hitler ist, dann gibt es sicherlich einige dieser klügeren Menschen, die nicht unbedingt glauben, dass Donald Trump Hitler ist. Aber sie glauben vielleicht zu Recht, dass sie auf sich selbst aufpassen und sich mehr verteidigen müssen. Das ist eine Antwort aus Europa. Wenn Sie das abnehmen könnten, sorge ich dafür, dass ich eine weitere Antwort bekomme. Hier ist noch einer. Von einem großen europäischen Konto. Nicht unbedingt. Das ist nicht jemand, dem ich folge. Das ist nicht jemand, den ich mag. Ich zeige es Ihnen nur. Das ist etwas von dem, was die Leute in Europa wieder sagen. Wir müssen die Kontrolle zurückerobern. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben bereits am Morgen gesagt, dass wir mehr Geld für die Verteidigung brauchen. Wir müssen in Europa mehr zusammenarbeiten. Das ist sogar das Vereinigte Königreich. Dies ist ein Abgeordneter. Er antwortet einem Abgeordneten. Er sagt, nun, wir müssen mehr mit Deutschland zusammenarbeiten. Wir müssen dort wieder mehr arbeiten. Macron sagte, ich habe gerade mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen. Wir werden in diesem neuen Kontext auf ein vereinteres, stärkeres und souveräneres Europa hinarbeiten, indem wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenarbeiten und unsere Interessen und unsere Werte verteidigen. Wir müssen also sofort auf diese Reaktion Europas reagieren und zusammenarbeiten. Ich denke also, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Wir können dies aufschlüsseln und uns ansehen, wie Europa zusammenarbeiten will. Ich denke, einer der auffälligsten Aspekte in all diesen verschiedenen Tweets ist der militärische Aspekt. Wir wissen erst seit ein paar Stunden, dass Donald Trump der nächste Präsident ist. Und Sie hören europäische Politiker, die davon sprechen, dass wir uns bewaffnen und kämpfen müssen. Haben Sie in den europäischen Zeitungen schon mehr in diese Richtung gelesen? Oder haben die Leute vor der Wahl gesagt, das müssen wir tun, wenn Donald Trump gewählt wird?
Ja. Und sie zitierten Donald Trump, wo er sagte, ich werde euch nicht beschützen, ihr seid auf euch alleine gestellt. Aber interessant ist, was Emmanuel Macron sagt hier. Ein Staatsoberhaupt beglückwünscht normalerweise sogar einen Diktator. Aber in diesem Fall sagen sie nein. Wir müssen uns auf uns selbst fokussieren, aufzurüsten. Wir müssen eine europäische Armee haben, das sehen wir in den Medien. Das sehen wir unter den Politikern, das sehen wir in den Staatsoberhäuptern. Es ist ziemlich schockierend, denn die Ukraine ist natürlich im Krieg. Das alleine sollte Europa aufwachen lassen. Aber die Reaktion auf Donald Trump ist sogar stärker wie der Krieg auf dem Kontinent. Ein Zitat von Gerald Flury habe ich hier, der sagt, diese beiden Dinge zusammen bringen Europa zusammen, militärisch voran. Das haben wir in den ersten Amtsjahren von Donald Trump gesehen. Ein Fokus auf die europäische Armeen. Emmanuel Macron sagte, wir brauchen diese Armee sogar, um uns gegen die Vereinigten Staaten zu verteidigen. Und das sehen wir noch mehr. Denn sie wissen, was vor ihnen ist. Und einige von ihnen versuchen, diese Furcht zu nutzen, um ihre Ambitionen voranzubringen.
Ja, das ist ein guter Punkt, denn während der ersten Amtszeit haben wir einiges davon gesehen und es gab dieses wirklich markante Zitat von Emmanuel Macron, das Sie gerade erwähnt haben, in dem er sagte, dass wir ein europäisches Militär brauchen, nicht nur weil wir nicht sicher sind, ob Amerika uns beschützen wird, sondern weil wir es vielleicht sogar gegen Amerika einsetzen müssen. Das war ein schockierendes Zitat, das meiner Meinung nach mehr Beachtung hätte finden sollen, sogar in den Vereinigten Staaten. Ich glaube aber auch, dass es eine Tendenz gab, Donald Trump aus europäischer Sicht als ein Problem zu betrachten, von dem wir hoffen, dass es verschwindet. Und wenn man es aus ihrer Perspektive betrachtet, war er von 16 bis 20 da und es war wie, okay, wir mochten ihn nicht, aber jetzt ist er weg. Wir können also wieder zur Tagesordnung übergehen, wir können zu unseren massiven Sozialausgaben und der sozialisierten Medizin und ähnlichen Dingen zurückkehren und müssen uns keine Sorgen mehr um die Ausgaben für die Verteidigung machen. Und wir kehren in diese gemütliche Komfortzone zurück. Und dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, als ob wir es könnten. Es wird alles gut werden. Das Problem wird verschwinden. Ich denke, dass wir während einer zweiten Amtszeit von Donald Trump eine noch stärkere Reaktion sehen werden. Denn jetzt ist es ganz klar. Ich denke, für Europa ist das kein Thema, das einfach so verschwindet. Und selbst wenn Donald Trump in 4 Jahren nicht mehr da ist, wird ein anderer Donald Trump wieder auf der Bildfläche erscheinen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können Donald Trump nicht nur als eine 4-jährige Abweichung betrachten. Ich glaube also, dass es das geben wird. Und ich glaube, Sie haben die Situation, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt so eingerichtet haben, dass Europa kein Militär hat und Amerika für seine Verteidigung zahlt. Und die Tatsache, dass Europa nicht von der Sowjetunion überrannt wurde, ist so gut wie ausschließlich den USA zu verdanken. Es war die NATO. Es war die Tatsache, dass Amerika Westeuropa unter seinen nuklearen Schutzschirm genommen hat. Es war die Tatsache, dass Amerika eine nukleare Erstschlagspolitik verfolgte. Es ist die Tatsache, dass Amerika Russland gesagt hat, wenn sie in West-Berlin einmarschieren, werden wir Moskau atomar angreifen. Und dass Amerika dann daran arbeitete, dieses Versprechen glaubwürdiger zu machen, indem es Deutschland, den Niederlanden, Italien und der Türkei Atombomben schenkte. Etwas, über das nicht genug gesprochen wird. All das geschah und Amerika rettete Westeuropa vor der Sowjetunion. Und ich denke, dass es aus amerikanischer Sicht und aus der Sicht von Donald Trump recht einfach zu verstehen ist, dass sie nicht wirklich viel Dankbarkeit erhalten haben. Sie wissen schon, okay, sie haben die Verpflichtung, die Mindestverpflichtung, die sie im Rahmen der NATO erfüllen sollten, nicht erfüllt. Sie haben die Tatsache, dass Amerika für ihre Verteidigung bezahlt hat, genutzt, um diese massiven Sozialsysteme aufzubauen, aber auch um wirtschaftlich zu konkurrieren. Als ob das leicht zu verstehen wäre. Warum gibt es dann eine Trump-Bewegung und warum gibt es die außenpolitische Komponente? Ich denke, die Trump-Bewegung ist das, worauf ich mich hier konzentriere und warum er es ist. Es ist leicht zu verstehen, warum er selbst Europa sagt, wir wollen, dass ihr auf eigenen Füßen steht. Wir wollen nicht für ihre Verteidigung ausgeben. Aber dies ist ein gewaltiges, gewaltiges Stück Prophezeiung, in dem Herbert W. Armstrong auf der Grundlage der Bibel, auf der Grundlage dieser Schriften, in denen von Europa als einer Bestienmacht die Rede ist, als einer kriegführenden Bestienmacht, bei der der Rest der Welt zuschaut und sagt, wer ist vergleichbar mit diesem Tier? Wer kann mit ihm Krieg führen? So wie er über diesen massiven militärischen Umsatz sprach. Und ich glaube, das ist eine gigantische Prophezeiung, deren Erfüllung wir bereits gesehen haben. Und ich denke, wir haben bereits gesehen, wie die Grundlage für die europäische militärische Zusammenarbeit gelegt wurde. Und wissen Sie, wenn Sie an den Bau eines Hauses denken, ist das Fundament entscheidend. Aber Sie sehen nicht unbedingt große, beeindruckende Veränderungen in der Landschaft. Und ich denke, wir werden vielleicht einige dieser dramatischen, ins Auge fallenden Veränderungen sehen, wenn es um die europäische Verteidigung und das Militär geht.
Ja, und wir sehen, dass von Donald Trumps Perspektive all das Sinn macht. Er versucht zu sagen, warum sollten wir uns um den Krieg in Europa kümmern? Warum sollten wir Taiwan schützen? Warum sollten wir im Nahen Osten sein? Warum haben wir kein Abrahamsabkommen, wo wir die arabischen Nationen einbringen, um Frieden zu sorgen? Und wir sorgen uns um unsere eigene Wirtschaft. Europäer sehen das anders. Nun, dass wir eine zweite Trumps Amtszeit haben, leben wir in einer sehr anderen Welt. Wir haben einen Krieg auf dem Kontinent. Es gibt militärische Übungen um Taiwan. Wir haben einen Krieg im Nahen Osten. Und obendrauf haben wir Wirtschaftsprobleme von der Covid-Zeit, von der Energiekrise. Es gibt Probleme über Probleme, die nun zusammenkommen. Und nun müssen sie dramatische Veränderungen treffen. Und nun sagen sie, zum ersten Mal müssen wir mit Donald Trump zusammenarbeiten, weil sie es nicht alleine schaffen können. Also das können wir erwarten. Aber hinter den Kulissen arbeiten sie an dieser militärischen Vereinigung. Und das wurde prophezeit, wie sie bereits gesagt haben.
Und die Ukraine ist auch ein Teil davon. Ich denke, dass so viele Kommentare zur Ukraine einfach falsch sind, völlig falsch. Die Art und Weise, wie heute Morgen darüber berichtet wurde, ist sehr aufschlussreich. Apropos explodierende Köpfe. Es hat mir Spaß gemacht, BBC Radio 4 zuzuhören, wie sie alle ihre Köpfe explodieren ließen. Sie hatten. Sie hatten einen Teil der britischen Regierung, der Präsident Trump einen Rassisten nannte. Wie war das noch gleich? Ein rassistischer sexueller Angreifer oder etwas in der Art? Es wäre interessant, darüber zu sprechen, wie Donald Trump mit der britischen und kanadischen Regierung zurechtkommen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir einen ähnlichen Umschwung erleben werden. Ich denke, es gibt prophetische Anzeichen dafür, dass wir das hier in Großbritannien tun werden. Aber diese Regierung ist sicherlich nicht für Donald Trump, wenn Sie sich die Labour-Regierung ansehen. Aber eines der Themen, die Sie angesprochen haben, ist die Ukraine. Und es gibt die Vorstellung, dass Europa sich voll und ganz dem Krieg mit Russland verschrieben hat und Donald Trump schwankt. Und ich denke, das ist eine ziemlich fragwürdige Ansicht. Ich meine, wir beide, Sie und ich, haben lange über die Beziehung Deutschlands zur Ukraine gesprochen. Die Art und Weise, wie Sie große Versprechungen machen und dann nicht oder nur sehr unzureichend liefern. Die Art und Weise, wie Sie wahrscheinlich bereits einen Deal mit Russland gemacht haben, dass Ihre Unterstützung für die Ukraine nur noch kosmetischer Natur ist, damit Sie versuchen können, Ihr europäisches Bündnis zusammenzuhalten und sogar in gewissem Maße an die öffentliche Meinung zu appellieren. Und ich denke, ja, vielleicht gibt es in Europa eine gewisse Angst, dass Donald Trump in Bezug auf die Ukraine etwas anders machen wird. Vor 2 oder 3 Tagen sagte er, dass er die Nord Stream Pipeline stilllegen würde, was ich ziemlich lustig fand, denn natürlich wurde die Nord Stream Pipeline gesprengt. Ich dachte also, da ist Donald Trump. Wir haben darüber spekuliert, wer die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt hat. Donald Trump sagte, dass er es war. Ich glaube nicht, dass es das war, was er gemeint hat. Aber er hat darüber gesprochen, wie er Sanktionen gegen Deutschland verhängt hat, die dann wieder aufgehoben wurden, weil Deutschland einen Deal mit Russland gemacht hat. Und dann schritt Donald Trump ein und stoppte das. Wenn Sie sich die Ukraine ansehen und warum Russland in die Ukraine einmarschiert ist, dann war es, nachdem Joe Biden gesagt hatte, naja, wenn es eine kleine Invasion ist, dann lassen wir das durchgehen, denke ich. Es ist diese Schwäche, die Russland zu seinem Handeln einlädt. Ich denke also, dass das ganze Gerede, das Sie in der BBC gehört haben, dass Russland sich freuen wird. 2001 ist ein großer Sieg für Putin. Ich denke, das ist alles Blödsinn. Und ich denke, das wird es auch sein. Vielleicht nicht. Ich meine, er hat es getan. Er hat im Laufe der Jahre einige besorgniserregende Putin-freundliche Dinge gesagt. Und Mr. Flurry hat ihn dafür sogar ziemlich direkt kritisiert. Also, aber ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist, dass dies ein großer Sieg für Russland ist. Und vielleicht ist es sogar ein großer Rückschlag für Russland. Es ist kein Zufall, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, als Biden Präsident oder im Weißen Haus war, nicht als Donald Trump Präsident war. Aber auch das ist wie die Angst vor Russland die Unsicherheit, ob Donald Trump Russland entgegentreten wird. All dies führt dazu, dass Europa sein Militär forciert und ausbaut. Aber auch die andere Komponente, die wir bereits gesehen haben, sogar in dem Tweet von Emmanuel Macron, in dem er sagt, nun, ich spreche mit Olaf Scholz. Ein Vorstoß zur europäischen Einheit. Und das ist etwas anderes, was wir erwarten können, wenn es darum geht, wie Europa auf diese Trump-Präsidentschaft reagiert.
Ja, im Grunde genommen sagen sie einfach, das sagen sie bereits nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben große Blöcke, die Vereinigten Staaten, eine Supermacht. Wir haben die Asiaten, China hauptsächlich, als einen Block. Und hier sind wir in Europa und wir sind geteilt. Ein einzelner Führer von Deutschland geht zu den Vereinigten Staaten, aber er kann nicht für die ganze Europäische Union sprechen. Das gleiche mit China. Wenn man ein Handelsabkommen haben möchte, als einzelnes Land ist es schwierig. Und wenn sie abschrecken möchten, als ein einzelnes Land, ist das sehr schwierig. Also versuchen sie, Europa zusammenzubringen. Einen Block von europäischen Nationen, die vereint sind, unter einer Regierung, mit einer Person, die etwas zu sagen hat. Sie haben im Moment Ursula von der Leyen. Sie kann etwas sagen, aber Deutschland kann sich dagegen widersetzen. Ist nicht so wahrscheinlich, weil sie auch deutsch ist, aber Frankreich kann widersprechen und es kann so viel Widerspruch geben. Aber so viel verändert sich jetzt, wo sie jetzt sagen, wir müssen uns vereinen. Wir haben keine andere Option mehr. Zuvor hatten wir Unterschiede. Über dies oder das. Aber wenn Sie das vergleichen mit dem, mit der Furcht von Donald Trump und jeder sagt, dass Donald Trump ein böser Diktator ist, dann scheinen die Unterschiede ziemlich klein zu sein. Und das bringt sie nun zusammen. Und es gibt viele Prophezeiungen, die das sagen. Und seit Jahrzehnten der verstorbene Herbert W. Armstrong sagte, dass Deutschland, dass Europa sich vereinen wird. Und er sagte, dies kommt hervor, weil die Menschen nicht realisieren, dass Europa sich fürchtet, ohne Amerika, ohne den militärischen Schutz zu sein. Sie fürchten Russland. Sie fürchten Russland mehr und mehr. Sie fürchten, den Schutz von Amerika zu verlieren. Das vereint sie.
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben einige dieser Vereinheitlichungen in Bezug auf die Verteidigung gesehen. Wenn Europa sich gegen Supermächte wie China oder, wie Emmanuel Macron sagte, gegen die Vereinigten Staaten verteidigen will, muss es geeint sein. Aber dann ist da auch noch der Aspekt des Handels. Das war eine große Plattform. Wir haben von Präsident Trump im Wahlkampf viel über Zölle gehört. Und das ist etwas, das sich direkt auf Europa auswirkt und von dem sich Europa ziemlich bedroht fühlt. Ich denke, die EU ist wieder einmal sehr gut darin, sich auf ihr hohes Ross zu schwingen und sich als die Guten und die Rechtsstaatlichkeit darzustellen. Und sie hören auf sie und sie hören wieder auf die Neuen. Sie hören der BBC hier in Großbritannien zu, wahrscheinlich sogar CNN in den Vereinigten Staaten. Und es heißt, wir haben dieses wunderbare Freihandelssystem. Und Donald Trump wird kommen und es mit seinem Zollsystem zerstören. Ich glaube, dass Europa dieses Freihandelssystem einfach cleverer manipuliert. Schauen Sie sich den Euro an, wo Deutschland eine gemeinsame Währung mit all den anderen europäischen Ländern hat. Die deutsche Währung ist jetzt viel schwächer. Der Euro ist viel schwächer, als er es wäre, wenn Deutschland nur die D-Mark hätte. Das bedeutet, dass Deutschland, das bis vor kurzem noch die Nummer 2 der Exporteure in der Welt war, all diese Industriegüter verloren hat. Ich glaube vielleicht an Japan. Aber wie auch immer, im Grunde ist das eine Subvention. Es ist eine clevere, ziemlich umständliche und hinterhältige Art, eine Subvention zu machen. Aber im Grunde ist es eine Subvention. Und es ist unfair. Es ist ein unfairer Wettbewerb, ein unfaires Spielfeld. Und sie bekommen, was die deutsche Regierung gibt. Ich glaube, es war 1 Milliarde für Intel, um eine Chipfabrik zu bauen. Sie wissen also, dass es das gibt. Sie tun Dinge, die gegen die Normen verstoßen würden. Ich schätze, sie würden die Normen des freien Handels verletzen. Und Dinge wie diese, gegen die die Biden-Regierung nichts unternehmen wird. Sie wissen schon, sich zurücklehnen. Was auch immer Europa tut, tun sie, was sie wollen. Donald Trump wird das nicht tun. Und er hat viel über Zölle gesprochen. Zölle auf Europa, Zölle sogar auf China. Und sie haben recht, wie Europa. Wenn sie in dieser viel feindlicheren Welt konkurrieren wollen, müssen sie sich mehr zusammenschließen. Und ich denke, es geht nicht darum, dass Europa ein Handelsblock ist. Sie wollen den Welthandel dominieren. Sie wollen die Regeln für den Welthandel festlegen. Sie wollen die Regeln bestimmen. Und das tun sie auch zu einem großen Teil. Weitgehend, denn alle anderen machen einfach mit, wenn es darum geht, wie Sicherheitsstandards hergestellt werden. So vieles davon wird in Europa hergestellt. Wenn Sie das beibehalten wollen, müssen Sie sich vereinheitlichen. Und schauen Sie sich einige der anderen Handelsabkommen an, die Sie abgeschlossen haben, wie dieses Handelsabkommen mit Kanada. Und dann werden die Bremsen bei diesem Handelsabkommen in Kanada quietschend angezogen. Weil eine Region in Belgien beschlossen hat, dass ihr ein Teil dieses Handelsabkommens nicht gefällt und sie es so lange mögen kann, bis sie zufrieden ist. In einer Welt, in der Donald Trump die amerikanischen Wirtschaftsinteressen energisch vertritt, kann nichts passieren. Europa kann nicht bekommen, was es will. Sie werden nicht in der Lage sein zu konkurrieren. Sie müssen sich ändern. Sie müssen sich vereinigen, wenn sie ihre Ziele in dieser Art von Welt erreichen wollen.
Ja, etwas, das Sie gerade hervorgehoben haben. Es gibt oft kleine Dinge, die Handelsabkommen abhalten. Und ich habe das gesehen mit der Beziehung zwischen Lateinamerika und Europa. Sie erinnern sich, Emmanuel Macron sagte, solange Sie den Regenwald abrennen, können wir kein Handelsabkommen haben, denn das ist moralisch falsch und wir sind höher. Ich habe gesehen, dass einige nun sagen, jetzt, dass Donald Trump gewählt wurde, müssen wir wohl diesen Kompromiss eingehen und ein Abkommen mit Lateinamerika haben, trotz diesen großen Sünden, die sie haben, wenn es um das Klima geht. Ein anderer Punkt, den sie hervorgehoben haben, ist, dass Donald Trump Zölle auf deutsche Güter setzen möchte. Und man denkt, er hasst Deutsche und deshalb macht er das. Aber die Tatsache ist, dass Deutschland ein 70 Milliarden Überfluss hat. Das bedeutet also, dass Amerika Deutschlands Haupthandelspartner ist. zusammen mit China, aber das bedeutet, dass Deutschland mehr nach zu den Vereinigten Staaten exportiert. Sie kaufen also mehr von Deutschland und Amerika exportiert nicht so viel nach Deutschland. Das bedeutet, dass Deutschland mehr Geld bekommt. Und das ist, weil sie ihre Produkte unterstützen. Sie helfen Airbus zum Beispiel.
Es scheint nicht so, als ob sie die Hilfe bräuchten. Leider bei dem, was Boeing zurzeit macht.
Ja, es kommt auch hier zu einem Teufelskreislauf. Und selbst während der Regierung Bidens haben wir Subventionen gesehen, wenn es zur grünen Industrie kam. Das hat auch der europäischen Industrie nicht geholfen. Sie versuchen, ihre sogenannten grünen Produkte in die Vereinigten Staaten zu exportieren, wie die Solaranlagen. Und jetzt denken sie, das hat der deutschen Wirtschaft geschadet. Wenn Donald Trump das beibehaltet und noch Zölle einsetzt, dann werden die deutschen Produkte noch teurer und Deutschland muss seine eigenen Produkte sonst wo verkaufen. Und sie glauben, Lateinamerika wäre am besten in dieser Lage. Das ist bemerkenswert, denn eine weitere Prophezeiung von dem verstorbenen Herbert W. Armstrong ist, dass Lateinamerika und Europa in Handelsbeziehungen zusammenkommen werden. Und nicht, weil sie Klimapolitik angehen möchten, sondern weil sie gemeinsame europäische Beziehungen haben, ein gemeinsames Erbe haben, gemeinsame Sprache haben. Das ist bemerkenswert.
Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Europa und China in einer Handelsbeziehung zusammenkommen. Und ich denke, dass man das unter Präsident Trump durchaus sehen kann.
Ja, und hier sehen wir die Heuchlerei. Donald Trump ist Hitler, aber Xi Jinping ist ein Heiliger im Vergleich. Und man sieht es oft. Sie sagen, dass wir das nicht moralisch sehen dürfen, können nicht sagen, dass wir nicht mit China handeln können, weil sie moralische Probleme haben. Nun müssen wir zusammen mit China kommen. Nun müssen wir das tun, egal ob sie Taiwan bedrohen oder Minderheiten unterdrücken. Also das ist auch sehr heuchlerisch.
Was auch die Reaktion Europas angeht, so denke ich, dass sich Europa im Bereich Handel und Wirtschaft vereinigen wird. Wir werden sehen, wie Europa ein starkes Militär entwickelt. Werden Sie sich nach einem eigenen europäischen Trump umsehen? Ich glaube, darüber haben wir schon während der letzten Trump-Präsidentschaft gesprochen. Ist das etwas, worüber Sie im Vorfeld dieser Wahl gesprochen haben? Wir brauchen unseren eigenen Trump.
Es ist sehr interessant, gerade heute kommt die deutsche Regierung zusammen und sie sprechen über ihre Koalition. Sie brechen zusammen, weil sie nicht genug Unterstützung haben. Sie haben keine Beliebtheit mehr. Die Medien setzen Druck auf sie. Ich sehe es nicht sehr in den Nachrichten, aber die Menschen sehnen sich tatsächlich nach stärkerer Führung wegen den vielen Krisen, wegen den wirtschaftlichen Problemen, die sie haben. Ein europäischer Trump wahrscheinlich nicht, weil Trump so gehasst wird. Aber der Vergleich von einem starken Führer, das sehen wir tatsächlich. Interessant ist auch, der Anführer, den wir beobachten, kommt auf in Beliebtheit, denn er lebte in den Vereinigten Staaten für mehr als 10 Jahre und er ist ein sogenannter Experte für die Vereinigten Staaten, der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Er lebte in Amerika, nun ist er in Interviews, seinen eigenen Podcast und jeder fragt nach seiner Meinung, wie böse Donald Trump ist. Die Menschen suchen nach jemandem, der Antworten hat.
Das ist ein wirklich guter Punkt. Wir haben ihn schon beobachtet, lange bevor Donald Trump irgendetwas mit Präsidentschaftsambitionen zu tun hatte. Und es war faszinierend und wirklich bemerkenswert zu sehen, wie er sich zu einem der führenden deutschen Kritiker von Donald Trump entwickelt hat, zumindest in englischer Sprache. Als ob ich das nur versuchen würde. Es gibt keinen Mangel an Europäern und deutschen Zeitungen und dergleichen, die Donald Trump angreifen werden. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Aber zumindest die deutschen Politiker werden auf Fox oder Fox Business oder CNN darüber reden, wie böse Donald Trump ist. Ich habe zu Gutenberg gesehen. Ich weiß nicht, ob mir noch jemand einfällt. Ich meine, vielleicht gab es das. Und wir schenken ihm mehr Aufmerksamkeit. Wir schenken zu Gutenberg mehr Aufmerksamkeit als einigen dieser anderen Typen. Vielleicht gibt es andere, die ihn auf Englisch kritisieren. Aber er wird als Experte angesehen, weil er in den Vereinigten Staaten gelebt hat. Und weil er ein ehemaliger Politiker ist, der früher sehr hoch in der deutschen Regierung diente ein ehemaliger deutscher Verteidigungsminister. Die Leute sehen das also so. Nun, er weiß, wovon er spricht, sowohl vom politischen Hintergrund als auch vom Hintergrund der Vereinigten Staaten. Er ist also ein führender deutscher Kritiker von Donald Trump. Dieser starke Mann, über den wir gesprochen haben, oder diese Person, die Herr Flurry hervorgehoben hat, hat eine sehr gute Möglichkeit, diese Rolle des starken Mannes zu erfüllen. Und er ist in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter im Kampf gegen Donald Trump.
Das ist auch interessant, denn er ist ein Transatlantiker. Sein ganzes Leben ist darauf fokussiert, Zusammenarbeit zwischen Amerika und Deutschland zu sichern. Deutschland muss vereint sein mit den Vereinigten Staaten. Wir haben andere Parteien wie die Linke. Sie sind sehr gegen Amerika. Sie sagen, Amerika ist eine kapitalistische Nation, darum haben wir Armut in der Welt. Also gibt es viel Hass dort. Aber er ist derjenige, der eigentlich sicherstellen soll, dass Amerika Gunst in Deutschland hat. Die Tatsache, dass die Kritik von ihm kommt, ist daher sogar noch stärker aus diesem Grund. Er sagte, Joe Biden war der letzte Transatlantiker. Wir werden niemals einen so großartigen Politiker mehr haben. Die Generation ist vorbei. Die Menschen, die in Deutschland dienten auf Militärbasen, die Menschen sterben aus mit Joe Biden. Er ist der Letzte, der wirklich die persönliche Beziehung mit Deutschland hatte. Und Joe Biden war in Deutschland im Oktober gewesen. Und er sagte, Deutschland ist der wichtigste Verbündete von den Vereinigten Staaten. Entschuldigung, Briten. Er unterstützt das also, aber die Beziehung wird mit Donald Trump nun enden, so Gutenberg. Er nutzte auch viel stärkere Sprache gegen Donald Trump. Er nennt ihn einen Verrückten im Weißen Haus. Er vergleicht ihn zu einem Kind, der seine Emotionen nicht kontrollieren kann. Also, wenn es um persönliche Beleidigungen geht, ist Gutenberg tatsächlich vorne.
Ich denke, wir kommen jetzt zum Schluss. Gibt es noch andere Punkte, die Sie aus europäischer Sicht für erwägenswert halten? Und was wir von dieser zweiten Amtszeit Donald Trumps erwarten und was wir aus den Vereinigten Staaten sehen?
Ja, wichtig zu beobachten ist, dass Europa jetzt zusammenkommt, aber auch, dass es wahrscheinlich Beziehungen aufrechterhalten werden. Sie werden die Beziehungen aufrechterhalten. Und sie haben einige Politiker sogar in die republikanischen Szenen geschickt, um Beziehungen zu formen unter Donald Trump, um sicher zu machen, dass wir immer noch Beziehungen zu ihnen haben. Aber insgesamt sehen wir einen starken Bruch. Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, wenn Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg gewählt wurde und Deutschland seine Strategie ändern musste. Deutschland sagte dann, nun müssen wir Briten angreifen. Und am Ende, wenn nichts ändert, wenn die Menschen nicht bereuen, dann führt das dorthin. Ich glaube, das könnte man also vergleichen.
Nun, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen dafür. Ich habe nur kurz nachgeschaut, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Wir können Sie gegen Ende dieses Updates informieren. Und es sieht nicht so aus, als ob sich hier allzu viel geändert hätte. Ich habe den Telegraph und einige seiner Live-Berichte gesehen. Gibt es noch eine Route zu Harris? Wenn sie alles gewinnt, was noch nicht ausgezählt ist. Im Grunde genommen. Sie müsste also Wisconsin, Michigan, Arizona, Alaska, Maine, New Hampshire und Nevada gewinnen. Selbst wenn es nur nicht Alaska ist. Ich denke, dass Donald Trump es dann immer noch schafft. Das könnte ein Unentschieden sein. Wenn er Alaska bekommt und sie sowieso alles bekommt, wird das nicht passieren. Es ist erledigt. Damit ist es vorbei. Okay, es gibt ein paar, die noch nicht ausgezählt sind, aber sie neigen alle zu Donald Trump. Und das ist der Sieg. Und ich denke, es gibt noch einen letzten Gedanken und eine letzte Bibelstelle. Und ich denke, das gilt für Donald Trump. Es gilt für das, worüber wir gesprochen haben, sogar für zu Gutenberg in Daniel Kapitel 4. Das ist in vielerlei Hinsicht die große Lehre aus dieser Wahl. Aber das ist es, worüber die Posaune oder der leitende Redakteur der Posaune, Stephen Flurry, gestern in der Posaune Daily Show gesprochen hat, Kapitel 4. Hier gibt Gott eine Prophezeiung an Nebukadnezar, diesen heidnischen König, und er gibt sie durch Daniel. Und Daniel sagt, nun, Diese Sache ist durch den Beschluss der Wächter und die Forderung der Worte des Heiligen geschehen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Reich der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, und die Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Das ist die große Lektion hier, der Höchste regiert im Reich der Menschen. Mr. Flurries, Mr. Gerald Flurries Artikel, der im Januar 21 erschienen ist. Warum ich immer noch glaube, dass Donald Trump zurückkommen wird. Und wir hatten diese große Vorhersage im Jahr 19, im Herbst 19, in der wir sagten, dass Donald Trump der Präsident Amerikas bleiben wird. Und wir sagten, dass Donald Trump auf der Grundlage der biblischen Prophezeiung zurückkommen wird. Wir haben diese Prophezeiungen nicht ganz verstanden, aber wir haben so deutlich gesehen, dass die Bibel sagt, dass Donald Trump noch nicht am Ende ist, dass es diese Prophezeiungen über seine Amtszeit gibt, dass sie nicht mit 2020 vorbei sind. Er sagte also, dass wir weitere 4 Jahre bekommen werden. Nun gab es eine 4-jährige Pause, in der er nicht im Weißen Haus war, von der wir nichts wussten. Aber diese Vorhersage hat sich nun erfüllt. Donald Trump ist auf dem Weg zurück ins Weiße Haus. Ich denke, wir werden um 13.30 Uhr GMT wieder auf Sendung sein. Das ist um 19.30 Uhr Central Standard Time und wir haben Andrew Miller und Philip Nice zu Gast. Und wir werden dort mehr aus unserer Sicht sprechen. Und ich denke, die Entwicklung in den nächsten 3 Monaten wird definitiv Teil der Diskussion sein. Was erwarten Sie? Sowohl prophetisch als auch aus der Sicht der Nachrichten. Wie werden die Demokraten darauf reagieren? Es wird nicht einfach sein, wenn sie sehen, wie sie reagieren werden. Und was passiert jetzt? Ich glaube, Barack Obamas Macht wird vor ihren Augen geschwächt. Wie wir bereits zu Beginn erwähnt haben. Sie sehen das bereits. Aber er wird die Dinge so sehr stören, wie er kann. Und es gibt eine geistliche Dimension. Einen geistlichen Krieg. Auch dahinter steckt, dass wir darüber sprechen, dass Satan, der Teufel, nicht so leicht aufgeben wird. Aber Gott ist mächtiger, und er ist, wissen Sie, Satans Antwort wird so stark sein, wie Gott es zulässt. Wir wissen nicht genau, wie stark er sie ausfallen lassen wird. Wir müssen abwarten und sehen. Aber wir steuern jetzt auf eine Präsidentschaft von Donald Trump zu. Genau wie wir es vorausgesagt haben. Nicht, weil wir Experten für politische Umfragen sind. Ich hätte ein paar Clips mitbringen sollen, in denen sich die Leute getrost irren können. Davon habe ich heute schon viele gesehen. Und das liegt nicht daran, dass wir die Umfragen besser lesen können oder einen besseren Finger am Puls der Ereignisse in Amerika haben. Es liegt an der biblischen Prophezeiung. Und wir haben ganz klar gesehen und Gott hat uns offenbart, dass diese Prophezeiungen in der Bibel zeigen, dass Donald Trump zurückkommen wird. Und so machte Herr Flowery diese Vorhersage im Jahr 1922. Wie ich schon sagte, haben wir uns mit dem 4-Jahres-Intervall mit Joe Biden geirrt. Und dann 2021. Er sagte, nun, ich glaube immer noch, dass Donald Trump zurückkommen wird. Wir haben gestern Abend dieselbe E-Mail an alle unsere E-Mail-Abonnenten des Posaunenbriefs geschickt, um sie daran zu erinnern. Er hat diese Vorhersage gemacht und nun ist Donald Trump auf dem Weg zurück. Und die Botschaft lautet erneut, dass Gott im Reich der Menschen regiert. Und wie es im Buch Daniel heißt, bedeutet der Name Daniel sogar, Gott ist mein Richter. Gott entscheidet über den Ausgang dieser verschiedenen Ereignisse, ob es sich nun um Weltereignisse oder um Ereignisse in ihrem eigenen Leben handelt. Wenn sie zu den von Gott Auserwählten gehören und ihr Leben Gott widmen, dann ist Gott ihr Richter und er entscheidet über den Ausgang dieser Ereignisse. Lassen Sie sich also von dieser Wahl wirklich auf Gott verweisen. Ich meine, dass Gott derjenige ist, der Amerika retten wird. Das ist es. Ich glaube, das war aus Donald Trumps Siegesrede. Er sagte, viele Menschen haben mir gesagt, dass Gott mein Leben aus einem bestimmten Grund verschont hat. Und dieser Grund war, unser Land zu retten und Amerika wieder zu Größe zu verhelfen. Und jetzt werden wir diese Mission gemeinsam erfüllen, ich werde jedes Quäntchen Energie und Geist in die Aufgabe einbringen, die sie mir anvertraut haben. Und er hat recht, dass Gott sein Leben aus einem bestimmten Grund verschont hat. Aber dieser Grund ist, dass diese Warnung ein letztes Mal ertönen kann. Das ist der Grund, aber Gott steckt hinter dem Weltgeschehen. Und lassen Sie dieses Ereignis Gott in Ihren Augen größer werden und Gott mehr in Ihr Leben bringen und die Bibel zum Leben erwecken und Sie dazu bringen, mehr in der Bibel zu wühlen. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem, was wir bei den US-Wahlen erlebt haben. Und das werden wir sehen. Wir werden in Europa einige ziemlich epische Ereignisse erleben, die wir seit Jahrzehnten vorausgesagt haben und über die Herbert W. Armstrong sehr detailliert geschrieben hat, weil sie in der Bibel sehr ausführlich beschrieben werden. Vielen Dank also, dass Sie bei uns sind. Es war eine wirklich aufregende Premiere mit einem Livestream. Es war einfach wunderbar, diese Zeit mit Ihnen zu verbringen. Aber vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind, Joshua. Ich denke, dass viele der dramatischen Prophezeiungen über eine Präsidentschaft von Donald Trump eintreten und sich um Europa drehen. Und ich denke, ich bin froh, dass wir dieses Thema so stark aufgreifen konnten. Ich meine, es ist nicht der erste Tag der Trump-Präsidentschaft, aber... Aber der erste Tag dieser Nachricht, ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich bin wirklich froh, dass wir das aufgreifen konnten. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, können Sie das tun. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Und wenn Sie etwas wollen, was ich unsere Diskussionsteilnehmer fragen oder besprechen soll, schicken Sie mir das zu. Und ich kann versuchen, es auf die Tagesordnung zu setzen. Und wir können darüber sprechen. Wir freuen uns sehr, mit diesem Live-Format neue Dinge auszuprobieren. Lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.